Danke, Herr, dass du der Sieger bist von Golgatha, dass du der bist, der auf dem Thron sitzt, der König über alle Fürsten und Könige dieser Erde. Das bist du heute schon. Und wir wollen dir die Ehre geben. Hilf uns, dass wir auch Menschen werden, die den Feind überwinden, indem wir unser Leben nicht lieben bis zum Tode. Und dass wir das Blut des Lammes festhalten und das Wort des Zeugnisses verkündigen. Wir beten, dass du uns zurüstest, denn der Kampf geht immer, immer weiter, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen.
Amen.
Ja, wir sind jetzt, kurze Wiederholung, Kapitel 12 habe ich jetzt, ich habe gesehen, ich habe die Folie vergessen. Also, oder hatte ich die schon? Ich glaube, ich hatte sie noch nicht. Das war hier Kapitel 12. Erstens, Gesichte zum unsichtbaren Erzfeind, der Kampf des Drachen gegen die Frau. Das erste Bild war das Drachenangriff auf das neugeborene Kind, Verse 1 bis 6. Da hatten wir die gebärende Frau, die Frau und ihr Kind, die Frau und der Drache, der ihr Kind bedroht. Dann die Geburt und die Bewahrung des Kindes und die Flucht und die Bewahrung der Frau. Es wird übrigens nicht gesagt, dass die Flucht der Frau sofort nach der Himmelfahrt beginnt. Im Text steht das nicht. Im Text steht nur, dass das Kind wird zu Gott und seinem Thron erhöht und die Frau, ihr wurde dann, wurden die Flügel des Adlers gegeben und sie konnte fliehen. Wann das geschah, steht nicht da. Aber für unsere Leser war das wichtig, denn sie standen genau in diesem Zeitpunkt. Der Brief wurde geschrieben, als dieser Krieg sich zuspitzte. Das heißt, oder hat er noch gar nicht begonnen, jedenfalls knapp vor diesem Krieg. Und von daher passt das sehr, sehr gut für unsere Leser. Für uns heute, wir leben danach, aber wir können praktische Lektionen daraus ziehen und wir können vor allem sehen, wie wir unseren Kampf gegen den Drachen und gegen das Tier zu kämpfen haben. Denn der Kampf ist letztlich immer noch derselbe. Der Feind ist auch derselbe im Wesen. Von daher ist es das Buch, der Brief für uns von höchster Wichtigkeit. Aber nicht zum Spekulieren, denn das ist vorbei schon. Das brauchen wir nicht mehr spekulieren. Zweites Bild ist das Drachen erfolgloser Kampf im Himmel, Vers 7 bis 12. Und drittes Bild ist dann das Drachenangriff auf die Frau und ihre übrigen Nachkommen. Die übrigen Nachkommen sind also hier wohl die außerhalb von Palästina. Denn da geht der, tobt der Kampf mächtig weiter. Jetzt zu dem Kapitel 13. Hier zweitens, Gesichte zum sichtbaren Erzfeind, der Kampf des Tieres gegen die Heiligen. Wir lesen Kapitel 13, Vers 1. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. 7 Köpfe und 10 Hörner hatte es und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther. Seine Füße waren wie die eines Bären und sein Maul wie das eines Löwen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Was hier wichtig ist für uns, ist die Parallele zum Kapitel 7 von Daniel. Denn dort hat Daniel einen Traum gehabt von Tieren, die aus dem Meer aufsteigen. Aber dort waren es 4 Tiere und hier ist es ein Tier. Das muss man acht geben. Das ist nicht eine Wiederholung des Traumes von Daniel. Das ist Offenbarung, das ist eine eigene Vision. Aber die Motive und die Assoziationen sind natürlich schon da zu Kapitel 7 von Daniel. Was sieht er? Er sieht hier aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Und wenn ein Tier heraufsteigt, dann sieht man natürlich zuerst die Hörner, dann die Köpfe und dann den Körper. Und genauso wird es auch beschrieben, oder? 7 Köpfe und 10 Hörner. Die 10 Hörner, jetzt achten wir auf die Reihenfolge. Zuerst, also die 7 Köpfe, die werden also allgemein genannt. Und dann die 10 Hörner, also 10 Hörner, dann ist etwas vom Panther gesagt, dann etwas vom Bären und dann etwas vom Löwen in Vers 2. Wir haben also genau die 4 Tiere aus Daniel 7. Das vierte Tier in Daniel 7 hatte 10 Hörner, das dritte Tier war ein Panther, das zweite Tier war ein Bär und das erste ein Löwe. Aber hier in umgekehrter Reihenfolge. Er sieht zuerst die 10 Hörner, dann den Panther, dann den Bär und dann den Löwen. In Daniel waren diese 4 Tiere, ich zeige euch vielleicht später die Folie, die ist jetzt gerade nicht hier, sonst müsste ich wieder da durcheinander. Na gut, ich kann es ganz kurz. Hier haben wir es schon hier. Diese 4 Tiere bei Daniel, das letzte war das 10-Hörner-Tier, das dritte der Panther, das zweite der Bär und das erste der Löwe. Diese 4 Tiere waren übrigens bei Daniel, das erste war damals das babylonische Reich, Nebukadnezar und seine Nachfolger. Das zweite war das Medo-Persische Reich, das war Kyros und so weiter. Das dritte war das Makedonische Reich unter Alexander dem Großen. Und der Anfang war dann noch nach Alexander dem Großen waren Wirren und da haben sich die Generäle das Reich aufgeteilt. Aber aus diesen 4 Reichen, die nach dem Alexanderreich entstanden sind, hat sich dann ein Reich, ein mächtiges Reich entwickelt. Das war das Seleukidenreich. Eigentlich waren es 2, das Reich des Königs des Nordens und das Reich des Königs des Südens. Das war, aber von diesen 2 war eins schwach und eins war stark. Das eine war stark wie Eisen, das andere war schwach wie Ton. Und man versuchte, die beiden zu vermischen, das Seleukidenreich und das Ptolemäerreich. Also das Seleukiden war die Syrer im Norden, das andere waren die, ich kann euch das zeigen, Babylonisch, Medo-Persisch, Makedonisch, das war Alexander der Große. Und dann hatte, nach Alexander, da hatten wir diese verschiedenen Reiche. Das Größte war hier das Braune, das ist das Reich des Seleukos. Und das Zweitgrößte war das Reich des Ptolemaios. Die anderen waren sehr, sehr kleine Reiche, haben auch nicht lange gelebt, sind bald verschluckt worden. Die Antikoniden, hier habe ich noch hier sieht man im Jahrhundert 301 und dann die nächste im Jahrhundert 80. Da sieht man, da war das im Jahr 180 vor Christus, da war dann das Seleukidenreich, das Große noch und das Ptolemäerreich, das Orange, auch das Große. Aber die anderen beiden waren eigentlich schon gefallen. Das Reich des Lysimachos, das Lila, das war schon weg. Da gab es jetzt das Reich der Attaliden im Jahr 180 und das Reich der Antigoniden, das war früher das Reich des Kassandros, das wurde auch schwach. Aber die wichtigen Reiche, die blieben, waren das Seleukidische Reich und das Ptolemäische. Die haben sich versucht zu vereinigen durch Heiratspolitik, ist aber nicht gelungen. Aber dennoch war das Stärkere und das Mächtige eigentlich das Reich des Seleukos, also hier dieses Braune. Seleukidenreich, das war das vierte, nicht Rom, wie oft gemeint wird von verschiedenen Auslegern. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber diese Tiere, wenn wir wieder zurückgehen, ist für uns, das ist wichtig, diese 4 Tiere, die werden alle, kommen alle vor in Offenbarung 13. Ja, aber das fünfte Reich sozusagen, das Reich, das Daniel sieht, das war das Römische. Das heißt, das Tier, das Daniel sah, hat nichts zu tun eigentlich mit dem Babylonischen und Medo-Persischen und Alexanderreich und Seleukischen Reich, sondern das Römerreich hatte Elemente von den vorhergehenden Weltreichen in sich aufgenommen. Warum? Weil das Zweite Reich, das Medo-Persische, hat Elemente des Babylonischen übernommen. Das Griechische, Makedonische hat Elemente des Persischen übernommen, vor allem die ganze Demokratie und die ganze Kultur. Die persische Kultur hat Alexander übernommen, vor allem die Anbetungskultur. Und dann das Römerreich, das Seleukidenreich war ja das verlängerte Griechenreich. Das vierte, das Römerreich, das dann kam, hat alle diese Elemente in sich aufgenommen. Das heißt, deshalb kann es hier dargestellt werden als ein Reich mit 7 Köpfen. Übrigens 7 Köpfe. Der Löwe, der hatte einen Kopf. Der Bär hatte einen Kopf. Der Panther hatte wie viele Köpfe? Nein, das ist hier falsch dargestellt. Der Panther hatte 4 Köpfe. Und das 10 Hörner, die hat einen Kopf. Jetzt zählt mal die Köpfe zusammen. Wie viele Köpfe bekommt ihr? 7. Deshalb 7 Köpfe. Ja? Zusätzlich sind die 7 Köpfe natürlich auch noch Kaiser des Reiches gewesen. Aber dennoch, das Bild ist übernommen, wie das gesamte, die 4 Tiere als ein gesamtes Tier. Das war das Römische. Also deshalb, die Verbindungen zum Alten Testament sind ständig gegeben. Aber jetzt zurück. Nein. Das ist wieder ein anderes. Das Assyrische Reich war vor den Babyloniern, aber die wurden dann von den Babyloniern verschluckt. Die Babylonier kamen, das neue Babylonische Reich unter Nebukadnezar hat die, und Nebopolassar war der Vater von Nebukadnezar, die haben Ninive zerstört im Jahr 612 vor Christus. Und da war das Assyrische Reich vorbei. Dann wurde das alles zu einem Riesenreich, das Neubabylonische Reich unter Nebukadnezar. Der hat ja auch die Ägypter besiegt, der hat ja also auch über ganz Ägypten geherrscht. Es war ein Riesenreich. Zurück zum sichtbaren Erzfeind. Wir haben ein Tier aus dem Meer, das wird also beschrieben nach den 4 vorhergehenden Tieren, aber es vereinigt in sich alle Elemente der 4 Reiche, aber in sich ist es ein neues Reich. Und dieses neue Reich ist das Reich der Römer gewesen. Das war genau das Reich, mit denen die Christen in Kleinasien es zu tun hatten. Und das ist der Brief geht ja an die Christen in Kleinasien. Und hier ist diese wichtige Botschaft für die Gläubigen, an die das geschrieben war: Ihr habt einen Kampf zu führen. Und der Kampf ist eigentlich nicht der Kampf gegen irgendwelche römischen Leute, die euch zwingen zum Götzendienst oder die euch verfolgen, sondern es ist der Drache dahinter. Es ist das Römische Reich als solche, aber hinter dem Römischen Reich steckt der Drache. Es heißt hier, es übt 13, Vers 2, Vers 3, ich sah einen seiner, Vers 2. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Also der Drache ist es, der dem Tier, das Tier zu der großen Kraft macht, die es hatte. Das römische Weltreich der damaligen Zeit war das Tier. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode geschlachtet. Bitte beachtet, es war einer seiner Köpfe, der wurde getötet und seine Todeswunde wurde geheilt. Aber es war das Tier, dessen Todeswunde geheilt wird. Also nochmals, das Tier hat 7 Köpfe. Einer seiner Köpfe wird getötet und dadurch war das Tier am Sterben, das 7-Köpfe-Tier. Das ganze Tier war dadurch am Sterben, dadurch, dass ein Kopf getötet wurde. Wenn ich 2 Köpfe hätte, ja, und ihr würdet einen Kopf abschlagen, dann bin ich am Sterben, ja, weil ein Kopf abgeschlagen wurde. Und hier haben wir ein Tier mit 7 Köpfen und ein Kopf wird abgeschlagen und jetzt ist das Tier am Sterben. Aber die Todeswunde, die durch dieses Abschlagen des einen Kopfes entsteht, die Todeswunde wird geheilt. Es ist also nicht so, wie viele meinen, ein Kaiser oder eine Einzelperson wird getötet und die steht dann wieder zum Toten auf, aus dem Tode auf. Das ist überhaupt, steht ja gar nicht im Text. Ein Kopf wird getötet und nicht der Kopf wird wieder angeschraubt, sondern dadurch entsteht eine Todeswunde. Und man meint, das Tier stirbt jetzt. Aber wie durch ein Wunder stirbt das Tier nicht, sondern steht aus dem Toten wieder auf oder aus seinem Faststerben wieder auf, wird geheilt. Und auf der ganzen, so hat das Tier jetzt nur mehr 6 Köpfe praktisch, ja. Aber das ist das Bild, ja. Das ist das Bild, das wir hier haben. Und seine Todeswunde, also das Tier als solche, das 7-Kopftier, bekommt jetzt also eine Heilung. Und auf der ganzen Erde staunte man hinter dem Tier her. Wie die Heilung genau geschieht, müssen wir jetzt einmal dahingestellt sein lassen. Wir wollen ja am Text arbeiten. Auf der ganzen Erde oder heißt im ganzen Lande, das kann ich jetzt nicht sagen. So oder so könnte man übersetzen. Auf der ganzen Erde oder im ganzen Lande staunte man hinter dem Tier her. Wenn wir übersetzen im ganzen Lande, dann ist der Bezug weiterhin auf Israel. Das heißt, dass auch die Israeliten das Tier bestaunen, das römische Tier. Und sie huldigten dem Drachen, der dem Tier Vollmacht gab, und huldigten dem Tier. Und sie sagten, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm Krieg zu führen? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist hier gemeint die ganze römische Welt, oder ist hier gemeint, dass in Israel das Tier sehr geehrt wird und dass man es nicht wagt, mit dem Tier einen Krieg zu beginnen, einen Krieg zu führen, also mit den Römern. Dass also Juden nicht wagen, mit den Römern einen Krieg zu führen. Wer vermag, mit ihm zu Krieg zu führen? Niemand. Und dann ergibt man sich dem Tier und sagt, na, dann wollen wir dem Tier dienen, ja, also dem römischen Tier. Das würde jedenfalls in den Zusammenhang passen, denn als die Römer kamen, haben die Juden es nicht gewagt, einen Krieg zu führen gegen die Römer, ja, bis zu den letzten Kriegsjahren dann, aber vorher nicht. Und es gab immer Parteien in Israel, die gesagt haben, wir wollen mit den Römern Frieden schließen. Sogar in Jerusalem, die sogenannte Herodianerpartei, hat immer gesagt, wir wollen uns doch ergeben den Römern und wir wollen keinen Krieg mit denen haben. Die anderen, die Zeloten, die wollten dann Krieg führen gegen die Römer. Also ich lasse es jetzt mal offen. Ja. Es wurde ihm ein Mund gegeben, der Großes redete und Lästerung. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben, sein Wesen zu treiben, 42 Monate lang. Jetzt haben wir wieder die Schwierigkeit, soll man das buchstäblich nehmen, oder also 1:1 übertragen, oder soll man das als Symbol übernehmen? Mir scheint in letzter Zeit, früher habe ich anders gedacht, aber in letzter Zeit meine ich, dass es, wenn wir es 1:1 übernehmen, sogar leichter ist. Denn es geht hier um eine ganz konkrete Zeit. Und die Gläubigen, die das lesen, die haben immer wieder diese Zahl vor Augen. Und wenn sie diese Zahl lesen, einmal in Monaten ausgedrückt, einmal in Tagen ausgedrückt, dann wissen sie, es ist kurz. Es ist kurz und wir müssen hier durchhalten. Wir müssen hier durch. Wenn es eine symbolische Zahl ist, dann könnten sie meinen, jetzt sind doch 42 Monate vergangen und nichts hat sich geändert. Ja? Also mir scheint hier, dass die Zahl, kommt mir vor, sollte man so nehmen, wie sie ist. Was wäre dann das für Zeit? Ja, da muss man, warten wir noch ein bisschen. Wir müssen da noch gemeinsam überlegen. Wir lesen mal weiter. Es öffnete seinen Mund, also dieses Tier öffnet seinen Mund zur Lästerung gegen Gott und seinen Namen, gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Wohnzelt und die, die im Himmel das Wohnzelt haben. Also dieses Tier hat einen Mund und lästert. Nun, das Römische Reich als solches hat nicht einen Mund. Das braucht schon einen Menschen, der dann spricht, sodass er lästern kann. Aber das Römische Reich hatte seine Vertreter, ja, und die waren dann Menschen, die gelästert haben, zum Beispiel die Kaiser. Das könnte sehr, sehr, sehr gut möglich sein, dass hier also einer dieser Köpfe gemeint ist. Denn später lesen wir, und ich muss jetzt ein bisschen vorgreifen, in Kapitel 17, Vers 8, das Tier, das du sahst, war und ist nicht und ist im Begriff, aus dem Abgrund aufzusteigen und ins Verderben zu gehen. Und die auf der Erde oder auf dem Erdland, im Lande wohnen, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben worden sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, ein gewisses, das war und nicht ist, obgleich es ist. Hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und sie sind sieben Könige. Die fünf fielen, und der eine ist. Der andere kam noch nicht. Und wenn er gekommen ist, muss er ein weniges bleiben. Also das ist doch sehr konkret. Das ist hier eine Erklärung. Das ist keine Vision. Habt ihr gemerkt? Kapitel 17 ist nicht eine Vision, sondern Kapitel 17 ist eine Erklärung. Das heißt, er deutet die Vision. Das heißt, hier müssen wir also 1:1 nehmen. Wenn der Engel schon so die Zeit sich nimmt, um uns das zu erklären, dann dürfen wir doch nicht sagen, jetzt müssen wir den Engel nochmal symbolisch nehmen. Nein, wenn der Engel es erklärt, dann haben wir das so zu nehmen, was er sagt. Also, wenn der Engel sagt, die sieben Köpfe sind sieben Könige, dann sind die sieben Köpfe sieben Könige. Fertig. Punkt. Dann sind das also sieben Menschen. Aber sieben Könige, die hintereinander regieren, bei fünf sind schon gefallen und einer ist. Also einer regierte zu dem Zeitpunkt, gerade als das geschrieben wurde, und einer kam, ist, war noch nicht gekommen. Jetzt müssen wir eigentlich nur zählen. Die Kaiser zählen, oder? Denn die Könige sind bei Rom die Kaiser, heißen bei Rom Kaiser. Da habe ich, jetzt muss ich das suchen. Jetzt muss ich da wieder vorblättern. Ich habe da eine ganze Reihe über Daniel drinnen, die ich eigentlich nicht brauche. Hier, Kaiser Roms. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wir können mit Gaius Julius Caesar beginnen, was eigentlich das Übliche ist. Denn Gaius Julius Caesar war ein echter Kaiser. Er war eigentlich der Erste. Er hat das Kaisertum begründet. Er wurde zwar dann ermordet, und man hätte geglaubt, dass das Römische Reich, der Traum vom römischen Kaiserreich war damit gestorben. Aber es kam dann doch noch einer, der Augustus, ein Verwandter von ihm, der hat dann die Krone an sich gerissen und hat dann wirklich das Imperium so regiert als Kaiser. Und damit ist das Imperium auch wirklich als Imperium erstanden. Jedenfalls ist der dritte war dann Tiberius, der vierte ist Gaius Caligula, der fünfte Claudius und der sechste wäre Nero gewesen. Das würde genau passen, denn Nero war zu dem Zeitpunkt 54 bis 68 nach Christus, war genau der Kaiser, der damals regierte. Also es würde gut passen. Dann kamen drei Soldatenkaiser, Galba, Otho und Vitellius, die habe ich hier eingeklammert, denn sie waren wohl selbsternannte Soldaten, die sich zum Kaiser machten in der Zeit der Krise Roms, die in Verbindung mit dem Tod Neros entstanden war. Denn nach dem Tod Neros ging es drunter und drüber in Rom und man wusste eigentlich nicht, wie das überhaupt weitergehen soll mit dem Römischen Reich. Aber als dann Vespasian kam, der hat das Reich wieder vereinigt und der hat als guter Kaiser lange, 10 Jahre, 11 Jahre regiert, wie als neuer Nero. Das könnte sich auf den beziehen, was hier gesagt ist, Vers 11. Das Tier, das war und nicht ist, es selbst ist auch ein Achter und er ist einer von den sieben und er geht ins Verderben. Also Vespasian wäre dann der neue Nero, als neuer Nero, einer von den sieben, nämlich als neuer Nero zählte er in dem Sinne, einer von den sieben. Zugleich ist mit ihm das römische Tier wieder erstanden und daher ein achter Kopf. Also das heißt, das Tier ist auch ein Achter, das Tier selber, das römische Tier ist damit auch ein Achter, damit lebt das römische Tier weiter in einem achten Kopf. Das wäre eigentlich noch, passt, muss man sagen, es wäre recht sinnvoll. Na gut, wie dem auch sei, es gibt die andere These noch, man kann auch mit Augustus anfangen zu zählen, dann wäre Augustus der Erste, Tiberius der Zweite, Gaius der Caligula der Dritte, Claudius der Vierte, Nero der Fünfte und Galba, einer von den Soldaten, Kaiser wäre der Sechste, der jetzt gerade regierte, das wäre noch möglich, dann wäre die Offenbarung im Jahr 68 oder 69 geschrieben, also Ende 68 wahrscheinlich, aber das wäre dann, na gut, dann würde man aber Otho und Vitellius nicht zählen dürfen. Und der nächste, in dem das Rom wieder neu erstanden ist, wäre dann Vespasian. Also das geht auch, da kommen wir wieder aufs Gleiche, dass Vespasian der ist, in dem Rom neu zur Blüte geführt wird und wieder aus dem Wirren herausgeführt wird. So oder so, aber ich meine, dass dieses ist das bessere Modell, weil das passt auch besser. Erstens war Gaius Julius Caesar wirklich ein Kaiser, da gibt es klare Belege dafür. Kann ich jetzt nicht ausführen, aber es gibt Beweise, dass er ganz klar als Kaiser zählte und dass man von ihm auch gerechnet hat, die Kaiser. Naja, also das nur als nebenbei. Aber was will ich sagen? Das Tier, das hat Lästerungen. In Kapitel 13, Vers 5. In dem Tier, ihm wurde ein Mund gegeben, der Großes redete und Lästerung, und es wurde ihm Vollmacht gegeben, sein Wesen zu treiben, 42 Monate lang. Dieses Tier, das hier redet, das müsste dann ein Kaiser sein, Kaiser gewesen sein, der lästerlich geredet hat über das Göttliche, über Gott. Das würde auf Nero zutreffen. Also wenn hier das Tier verkörpert würde in Nero. in Vers 5. Und ihm wurde gegeben 42 Monate lang. Das kommt darauf an, von wann man das jetzt rechnet. Aber wenn das, wenn hier gemeint ist, das Tier als römisches Tier, jedenfalls hat tatsächlich Nero Christen verfolgt, das stimmt. Allerdings die erste große Christenverfolgung war schon 64 nach Christus, der Brand Roms. Dort hat Kaiser Nero in furchtbarer Weise das Christentum sich lächerlich gemacht über das Christentum und hat die Christen als Fackeln verwendet für seinen, also er hat die Christen verbrannt und hat sie als Fackeln verwendet für seine Allee. Also, und hat sie den wilden Tieren vorgeworfen und so weiter. Das war aber schon 64 nach Christus. Und man sagt, gut, wenn man dann rechnen würde, dann würde das auch ungefähr 42 Monate geben bis zum Tod von Nero. Nero starb am 9. Juni 68 und von 64 bis zum Juni 68 vergehen tatsächlich 3,5 Jahre. Aber ich weiß nicht, ob das hier Zufall ist oder ob das wirklich ist. Mir scheint, wir lassen das mal. Wichtig ist, dass jedenfalls das Tier eine gewisse Zeit lang hat, kurze Zeit, und es öffnete seinen Mund zur Lästerung gegen Gott, seinen Namen zu lästern und sein Wohnzelt und die, die im Himmel wohnen, und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden, und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Stamm und jede Sprache und jedes Volk. Also das Tier bekommt jetzt große Macht, es regiert über das ganze römische Weltreich, jedes Stamm, jede Sprache, jedes Volk. Das ist übrigens, wenn das so dasteht, jeder Stamm, jede Sprache, jedes Volk, dann dürfen wir das nicht im wissenschaftlichen Sinne verwenden. Das ist biblische Sprache. Lies mal in Apostelgeschichte 2, Vers 4, was da steht. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Und fünf?
Es wohnten aber in Jerusalem Juden und das flüchtigen Männer aus aller heiligen Völker unter den Himmel.
Ja, das ist nicht so gut übersetzt. Da steht wörtlich aus jedem Volk unter dem Himmel. Es wohnten damals Juden aus jedem Volk unter dem Himmel. Wenn man das wissenschaftlich nehmen würde, dann heißt es, da waren Leute aus Jakutien und Leute aus Australien. Nein, das ist natürlich nicht gemeint. Jedes Volk unter dem Himmel ist allgemein gesprochen, das heißt aus dem ganzen Römischen Reich waren Leute vertreten in Jerusalem. Und wenn hier steht von jeder Sprache, jedem Stamm und so, dann heißt einfach das ganze Römische Reich, die damals bekannte Welt. Hat überhaupt nichts zu tun mit wissenschaftlicher, dass wir das wissenschaftlich jetzt meinen, alles, was sich Volk nennt auf der ganzen Erde, war in Jerusalem vertreten. Das stimmt nicht. In dem Sinne müssen wir auch das auffassen, wenn hier steht in Offenbarung 13, dass er über alle Völker Macht hat, heißt das über das ganze Römische Reich. Und es werden ihm huldigen alle, die im Lande wohnen oder auf dem Erdland wohnen, deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuch des geschlachteten Lammes von Gründung der Welt an. Wenn das hier mit Erde, mit Land übersetzt wird, könnte es hier bedeuten, dass auch die im Lande Israel, auch die bereit waren, ihm Ehrung zu erzeigen. Das heißt, sie haben die Römer anerkannt als Herrscher über sich selbst. Und zwar nicht die Gläubigen. Die Gläubigen haben nicht den Kaiser als Herrscher über sich anerkannt, aber die Ungläubigen. Was haben die Juden gesagt, als der Herr Jesus vor Pilatus stand und als der Herr Jesus sagte, der Pilatus fragte ihn, hat mit ihm gesprochen über das Königtum, und der Herr Jesus hat gesagt, du hättest keine Macht, wäre sie dir nicht von oben gegeben. Und dann sagt Pilatus, lasst ihn doch frei. Und was haben die Juden denn gesagt? Also er sagt, lasst ihn frei. Wollt ihr euren König kreuzigen, sagt der Pilatus. Und dann was haben die Juden geantwortet? Wir haben nur einen König, das ist der Kaiser. Es ist doch das ist genau das, was hier gesagt wird, oder? Auch die im Lande huldigen dem Kaiser als König, verwerfen ihn. Dieselben Juden haben am gleichen Tag im Priester haben sie am Wochentag, die Priester haben einen Wochentagspsalm. Und an diesem Tag haben die Priester den Wochentagspsalm gelesen, im Psalm 93, wo steht, das war der Freitagspsalm, der Psalm, der für den Tag vor dem Sabbat gedacht ist zum Lesen. Und da steht, dass Gott König ist. Wir haben, also Gott ist, sie haben das Königtum Gottes gepriesen. Im Psalm 93 müsst ihr schauen. Das gibt ja Wochentagspsalme, das heißt, es gibt einen Montagspsalm, Dienstagspsalm, Mittagspsalm. In der damaligen Zeit, zum Teil ist das sogar geschrieben in den Psalmen. Ein Tag, da heißt einmal ein Psalm für den Sabbat, ja, und da heißt einmal ein Psalm für den Tag nach dem Sabbat oder so. Jedenfalls, das war der Freitagspsalm, den sie gelesen hatten, und an dem Freitag haben sie gesagt, wir haben niemanden anders als Kaiser, als König, als nur den Kaiser. Ja? Das heißt, sie haben das Königtum Gottes verworfen, indem sie den Messias verworfen haben und haben den Kaiser angebetet. Sie, deren Name nicht im Buch des Lebens geschrieben steht. Also das könnte sich sehr gut beziehen auf das Land, Vers 8. Es werden in Huldigen alle, die im Lande wohnen. Hat das jemand gefunden, Psalm 93? Ja. Irgendwo muss da stehen, da in dem Psalm, dass Gott ist König. Gott allein ist König, so ähnlich. So beginnt es sogar. Der Herr regiert als König. Ja. Eben. Und jetzt haben sie aber das verworfen. Ja. Und diesen selben Psalm, den sie damals gelesen hatten, den die Priester damals gelesen hatten. Weiter. Wenn jemand ein Ohr hat, höre er. Wenn jemand in die Gefangenschaft führt, geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert töten wird, muss er mit dem Schwert getötet werden. Ist ja interessant, dass gerade der Nero, der so die Christen verfolgt hat, er ist mit dem Schwert umgekommen. Es war dann so, dass er sich selbst umgebracht hat. Das heißt, sein Sekretär hat ihm geholfen, im Jahr 68 war das, oder? Sich in das Schwert zu stoßen. Und er war gerade auf der Flucht ins Exil. Das heißt, wenn jemand ins Exil führt, muss er ins Exil gehen. Gerade der Nero war der fliehen musste zum Schluss und wollte nach Ägypten, weil er gemerkt hat, die anderen sind gegen ihn und es ist ihm nicht gelungen, aber er wollte dort ins Exil gehen. Also genauso ist es ihm dann persönlich ergangen, dem Kaiser Nero. Und anderen Kaisern ist es auch ähnlich ergangen. Hier ist die Ausdauer und der Glaube oder die Treue der Heiligen. Hier ist das gefragt. Das heißt, es gibt eine ganz schlimme Christenverfolgung und hier in dieser Christenverfolgung, die von Seiten des römischen Tieres ausgeht, in dieser Christenverfolgung müssen die Gläubigen durchbeißen, durchhalten. Und wie können sie überwinden? Wie können sie das Tier überwinden? Es steht hier, dass die Gläubigen überwunden werden, Vers 7. Es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Das heißt, er hat sie getötet, die Gläubigen. Und wie kann ein Gläubiger das Tier überwinden? Wir brauchen nur Kapitel 15 lesen. Kapitel 15, Vers 2. Ich sah ein gläsernes Meer, etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt und die Überwinder vom Tier und vom Bildherrn, von seinem Mahlzeichen und von der Zahl seines Namens. Und ich sah sie am gläsernen Meer stehen, Harfen Gottes hatten sie und sie singen das Lied des Mose. Das waren die Überwinder. Die haben überwunden, indem sie den Kaiser nicht gehuldigt haben und bereit waren, in den Tod zu gehen. Und das Wort haben sie festgehalten, das Wort des Zeugnisses. Hier sehen wir also, was ist der Weg, Kapitel 15, Vers 2 war das, was ist der Weg, um das Tier zu überwinden? Der Weg ist genau der gleiche, den der Herr Jesus gegangen ist. Der Weg, bereit zu sein, auch bis aufs Letzte in den Tod zu gehen für Christus und den Mund nicht verschließen, sondern den Mund öffnen zum Zeugnis für Christus. Das ist die große Botschaft der Offenbarung. Der Weg, wie Gläubige überwinden, die Verfolger, das Tier, den Drachen, wie kann man denn überwinden? Indem man bereit ist, alles fahren zu lassen für Christus und das Wort weiter verkündigen. Hier ist Geduld, Ausharren, Ausdauer und Glaube der Heiligen. Glaube oder Treue. Treue und Glaube gehört zusammen. Ist auch das gleiche Wort im Griechischen. Ein Glaube, der treu bleibt. Das ist hier gefragt. Und wer ein Ohr hat, der höre, sagt er hier in Vers 9. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Das hat er siebenmal hat er das gesagt, der Herr Jesus. Siebenmal in Kapitel 2 und Kapitel 3. Wer ein Ohr hat, der höre. Hier sagt er noch einmal, Wer ein Ohr hat, der höre. Wenn es irgendjemand gibt in Ephesus, in Sardes, in Smyrna, in Philadelphia und so weiter, wenn es irgendjemand gibt, der ein Ohr hat, der soll das hören. Bereit sein, in die Gefangenschaft und auch mit dem Schwert getötet zu werden. Hier ist Ausdauer und Treue der Heiligen gefragt. Und wir haben jetzt ausgeharrt bis zum Mittagessen. Nach dem Mittagessen wollen wir dann weiter fortfahren. Sind vielleicht noch 2 Minuten, sind noch Fragen zu diesem Abschnitt hier in 13, 1 bis 10. Wir müssen Acht geben, es geht um den Kontext. Der Kontext ist die damalige Situation, politische Situation der Gläubigen, einerseits in Kleinasien, dort wo die Christen wohnten, an die das geschrieben war, andererseits aber auch in Palästina, dort wo der große Kampf und Krieg stattfinden sollte. Wenn man das nicht im Bilde hat, dann kommt man nicht weiter mit Offenbarung. Ich habe das versucht, jahrzehntelang. Ich habe 1986 schon intensiv Offenbarung studiert und kam nicht weiter. Und viele Jahre dazwischen jetzt auch. Bis ich merke, man muss den Zusammenhang beachten, den historischen Zusammenhang. Nur so kommt man weiter. Und dann macht die Sache, dann kriegt das Ganze auch Hand und Fuß. Bitte. Genau. Ja, aber natürlich ist der Drache unsichtbar. Und sie wissen nicht, dass hinter dem Nero der Drache steckt. Das wird aber hier offenbar, oder? Die Christen sollen wissen, hinter dem römischen Kaiser steckt der Teufel. Und ihr dürft niemals dem Kaiser auf Kosten von Christus, ja, nachfolgen. Denn das Interessante war auch, dass im Jüdischen, dass nicht nur damals, als der Herr Jesus vor Pilatus stand, nicht nur damals haben sie gesagt, der Kaiser, sondern auch später, das Judentum, das sich gegen die Christen gestellt hat, war ein dem Römern ergebenes Judentum. Das heißt, was haben die Juden gemacht? Zum Beispiel die Juden in Thessalonik. Die haben gesagt, diese Christen da, die verkündigen, es sei einer König und man müsse den ehren. Ja? Und damit stellen sich die Christen als Rebellen gegen den Kaiser dar. Haben die Juden die Christen verklagt bei den Römern, sodass jetzt die Römer gegen die Christen vorgegangen sind in Thessalonik. Ja. Also es waren die Juden, dem Kaiser ergebenen Juden, die das genutzt haben, um das Christentum zum Schweigen zu bringen und die Christen zu verfolgen. Und das passt auch hier. Ja, dann schließen wir hier.